Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Zeitlos. Falls ihr das erste Mal dieses Format jetzt hört, kann ich nur sagen, wir haben bisher eine weitere Folge gehabt, wie man sich wahrscheinlich denken kann, wenn ich sage, das ist die Folge 2. Und zwar haben wir in der ersten Folge über Klaus Teuber gesprochen und über sein Lebenswerk. Und das habe ich nicht alleine gemacht, weil ich kenne das halt nur von, dass ich mir irgendwas angelesen habe und mich dafür interessiere. Vor allen Dingen hat Peter Neugebauer, der heute auch wieder mit dabei ist, ganz viel erzählt, weil er selber Zeitzeuge ist. Hallo Peter, ich grüße dich.
Ja, und guten Morgen dir, Daniel, dir und allen Hörerinnen und Hörern.
Wir hatten bei der ersten Folge richtig viel Spaß. Also ich fand das super, super interessant. Und wir haben noch was nachzureichen. Peter, du wolltest noch eine Sache loswerden bezüglich der alten Folge.
Ja, gerne. Es ist ja so, dass, wenn ich befragt werde, in Zeiten zurücktauche, die 20, 25, 30 Jahre zurückliegen, und dann hat man doch nicht alles so präsent. Und ich hatte in der letzten Folge über Klaus Teuber und über die Siedler von Catan ja auch von dem Catan-Buch gesprochen, was damals rausgekommen ist, wo auch notiert stand, inwieweit das Catan-Spiel so einen Erfolg hatte. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt in meinem Archiv, wie das Buch genau heißt. Und es heißt natürlich Die Siedler von Catan, und dann als Haupttitel heißt es dann Das Buch zum Spielen. Und ich habe gestern nochmal auf eBay nachgeguckt. Man kann es heute auch noch bekommen. Es gibt viele, viele Angebote. Die changieren allerdings zwischen 40 und 120 Euro. Also falls da jemand Interesse hat, immer noch bei Catan dabei ist, es lohnt sich und er kann sich den Preis raussuchen, der ihm genehm ist.
Ja, super, vielen Dank. Wir sind ja hier ein richtiger Service-Podcast, würde ich mal sagen. Ja, und für den heutigen Tag haben wir auch ein richtig tolles Thema, finde ich, denn wir haben, das war deine Idee, vielen Dank, Peter, wir sprechen heute über die prägenden Autoren der 70er Jahre. Und hast du vor allen Dingen drei Personen vorgeschlagen, die ich dann jetzt auch in der Vorbereitung mir mal, also ich habe mir die Person mal Informationen dazu durchgelesen, um mich da auch mal reinzudenken. Und wir sprechen heute über Alexander Randolph, Rudi Hoffmann und Sid Sexton. Die drei Personen, muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich, bis du sie mir vorgeschlagen hast, nie wirklich vom Namen her gehört, wahrgenommen. Im Nachgang, als wir dann über die Spiele gesprochen haben, kurz in der Vorbereitung, ist mir dann bewusst geworden, dass ich jetzt wenigstens Sagaland und Tempo kleine Schnecke kenne, aber viele der Spiele, die die drei Autoren rausgebracht haben, sind ja heute auch gar nicht mehr auf dem Markt oder nicht mehr groß erhältlich. Von daher werden die meisten jetzt, die zuhören, wahrscheinlich diese Namen nicht kennen, und deswegen bleibt dran, es lohnt sich, weil diese drei Personen waren wirklich maßgeblich an der Entwicklung der Brettspielbranche beteiligt. Alle drei haben nämlich etwas gemeinsam. Alle drei haben in den 80er Jahren einen Spiel des Jahrespreis gewonnen. Alle drei sind Pioniere für die Autorenanerkennung. Alle drei sind Wegbereiter für die moderne Brettspielkultur. Und alle drei haben sehr die Freiheit genossen. Die wollten Spiele spielen aus, vor allen Dingen, und entwickeln aus kreativen Gedanken heraus, und waren eben nicht mit, ich denke mir, irgendeine Regel aus zufrieden, sondern wollten immer ein bisschen mehr haben. Und deswegen fand ich das jetzt, als ich mir die drei angelesen habe, das mega interessant. Deswegen freue ich mich auch, Peter, weil du kennst ja wahrscheinlich auch viele der Spiele, und da wollen wir dann heute auch dann mal drauf eingehen.
Ja, ich kenne viele der Spiele und ich kannte auch alle drei persönlich, habe sie treffen dürfen, teilweise auch bis hin zu einem freundschaftlichen Verhältnis geprägt. Und ich würde zu deiner Auflistung gerne ergänzen, dass sie Wegbereiter waren für die Autorenzunft, dass es auch heute viele, viele Spieleautoren professioneller Art gibt, die vom Spielerfinden leben. Das war so in den 70er, 80er Jahren ja noch gar nicht der Fall. Und Alex Randolph war, glaube ich, einer der ersten. Sid Sexton wurde dann auch dazu. Und bei Rudi Hoffmann war es so, dass er dann in seinem Lebensalter oder als kreativer Mensch, der er war, er war Designer, das dann halt eben auch so en passant nebenbei hat immer weiter vorangetrieben, das Spiele entwickeln. Und ich glaube, das muss man wirklich auch sagen, dass es waren alles drei Autoren, die semi-professionell, professionell damals schon waren, aber den Weg dafür bereitet haben. Und dazu gehört auch, und das will ich auch direkt zu Beginn sagen, dass diese drei Spieleautoren damals schon auf den Schachteln als Urheber der Spielideen aufgeführt wurden. Also Rudi Hoffmann, Sid Sexton, Alex Randolph, die haben wirklich Wert drauf gelegt, dass sie auf den Schachteln standen. Wenn das auch manchmal nur eine kleine Randnotiz war, heute bekommen Autoren und Illustratoren ihren Platz auf den Spielecovern. Das war damals noch überhaupt nicht so, aber bei den dreien war das so.
Also die haben im Prinzip dafür gesorgt, dass Spiele nicht einfach nur ein Produkt sind, was verkauft wird, sondern dass es auch eben als künstlerisches Werk anerkannt wird.
Ja, als Autorenleistung. Und vor allen Dingen war es wichtig, dass damals die Spieleindustrie das ja gar nicht wollte. Sie wollte ja gar nicht, dass das eine Lobby wuchs, die dann halt eben irgendwann auch mal anfing, Rechte einzufordern und in Partner auf Augenhöhe war bei der Entwicklung von Spielen. Und da haben sie auch Wegbereitung geleistet. Und heute haben wir eine Spieleautorenzunft, heute stehen die Autoren ganz anders da in den Verhandlungen, wenn es um Verträge geht. Und das war damals noch Aufbauarbeit. Und die drei stehen dafür, das geleistet zu haben.
Ja, das ist echt spannend, weil da kann man sich heute gar nicht mehr so reindenken. Also man nimmt ja vieles aus der Gegenwart immer als selbstverständlich wahr und dass es da eben Menschen gab früher, die da so Wegbereiter waren, da denkt man dann oft gar nicht so drüber nach. Finde ich sehr, sehr spannend. Sollen wir jetzt vielleicht einfach mal so nacheinander die drei durchgehen?
Können also, wir machen. Vielleicht hilft das den Zuhörern auch noch, wenn ich kurz sage, es war wirklich so die erste Generation der Autoren. Und nach ihnen kamen dann andere, die bis heute ja auch noch bekannt sind und wirken. Ich nenne da Wolfgang Kramer, ich nenne da Rainer Knizia. Vielleicht ist Reinhard Wittig für manche auch noch ein Name. Max Kobbert, das sind dann Autoren, die so im Nachklapp 5, 6, 7 Jahre später veröffentlichten. Und natürlich Klaus Teuber gehört auch dazu. Aber die allerersten, die für Autorenspiele bekannt waren, waren diese drei. Ja, und die gehen wir jetzt der Reihe nach durch und du sagst, mit wem wir anfangen.
Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit Rudi Hoffmann an.
Ja.
Ein Spieleautor der ersten Stunde. Der ist 1925 geboren und 2008 dann verstorben im Alter von 83 Jahren.
Ja.
Er war Grafiker, im Spieleautor und Keramiker. Er wohnte in Bensheim und prägend für sein Leben war die Kriegserfahrung, die er als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg hatte. Da wurde er eben verwundet und er hatte nach dem Krieg eben den Wunsch, etwas Positives zu schaffen. Das hat ihn, habe ich jetzt so rausgelesen aus dem Text, dass ihn das halt besonders angetrieben hat.
Ja.
Und er hat eben auch eine Karriere gehabt, abseits vom Brettspielerfinden, wie du schon gerade sagtest. Das war gerade auch am Anfang dann halt semi-professionell, wo man immer noch einen Hauptberuf brauchte. Er hat dann an der Kunstakademie Karlsruhe studiert, war Grafiker in einer Werbeagentur und hat da auch einiges geschaffen. Und das erste Spiel von ihm ist 1960 erschienen. Und ich glaube, jetzt übergebe ich mal an dich, weil über die Spiele selber kann ich halt jetzt gar nicht wirklich etwas so sagen,
ja,
was er geschaffen hat.
Auch wenn ich jetzt nicht zuerst mit Spielen anfange, dann möchte ich bei Rudi Hoffmann sagen, also das war der drei Autoren, zu dem ich tatsächlich auch ein freundschaftliches Verhältnis habe aufbauen können. Das war so ein väterlicher Freund. Der war eine Generation über mir. Ich lernte ihn aber dann kennen. Ich glaube, das war auf den Göttinger Autorentagen. Und ich hatte aber vorher schon Spiele von ihm rezensiert. Ich hatte sie, glaube ich, dann auch im Gebrauchtmarkt, auf Flohmärkten gefunden. Aber damals war das durchaus noch relevant, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und so bin ich so in sein Oeuvre eingetaucht, lernte ihn dann kennen. Und so haben wir uns dann auch ein paar Mal besucht. Er bei mir oder ich dann auch bei ihm. Wir waren in einem intensiven Austausch, Briefaustausch. Damals ging das ja nur alles noch per Post. Und das war eigentlich recht schön, dass man aufeinander hörte und dass man da auch gemeinsame Ideen hatte, über die man sich austauschte und wo sich dann was entwickelte. Ja, zu seinen Spielen. Ich würde gerne als allererstes sagen wollen, dass sich in den Spielen enorm viel Gesellschaftskritik widerspiegelt. Und das ist mir sehr früh aufgefallen und dann habe ich gezielt geguckt und fast in jedem seiner Spiele, die er veröffentlicht hat, da irgendwelche Anspielungen gefunden, die sicherlich aus der Zeit besser zu verstehen sind als heute, aber auch heute manchmal noch Gültigkeit haben. Und ich will das mal exemplarisch ein wenig verdeutlichen. Ein Spiel fällt mir da immer sofort als erstes ein und das hieß Bist du sicher? Bist du sicher? Bei dem Spiel ging es um Versicherungspolicen. Da ging es um die Mentalität der Deutschen, sich möglichst in alle Richtungen versichern zu wollen. Und es ging darum, dass die Versicherungsgeber das natürlich auch gerne sehen, wenn man sich versichert oder auch überversichert. Und das hat Rudi Hoffmann zum Thema gemacht. Und es ist tatsächlich so, wenn man in dem Spiel sich wirklich in alle Richtungen absichert, wird man das Spiel nicht gewinnen können. Also das Spiel regt dazu an, dass man ein Risiko eingeht und mit dem Risiko dann auch gewinnt. Immer der, der das moderate Risiko eingegangen ist, der hat das Spiel immer gewonnen. Wenn man zu risikohaft gespielt hat, dann hat man auch nicht gewonnen. Also das war ein schöner Mix, der im Spielmechanismus angelegt war. Und das war auch der Grund, ich habe immer gedacht, eigentlich ist das Spiel, oder eine Zeit lang gedacht, eigentlich ist das Spiel ja angeraten, dass so eine Versicherungsagentur das vielleicht mal als Werbespiel übernehmen könnte. Aber gerade die Aussage, versichere dich nicht in allem, das war die unausgesprochene Information während des Spiels. Und deshalb ist das also auch nie als Werbespiel erschienen, sondern im Verlag Spers. Der hat damals sehr viele Rudi Hoffmann-Spiele veröffentlicht und auch Pelikan gehörte auch dazu. Das war damals ja mal für 3-4 Jahre in den 70er Jahren ein Player am Brettspielmarkt und da gab es viele, viele Rudi Hoffmann-Spiele. Wenn du da nichts nachfragen möchtest, würde ich direkt zu einem weiteren Beispiel übergehen.
Nee, ich möchte kurz anmerken, dass tatsächlich ja ein zeitloses Thema, wie du schon gerade meintest, bist du sicher, hört sich total witzig an, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich direkt Lust auszuprobieren.
Ja, es ist so, bei Rudi Hoffmann ist ein Spielmechanismus prägend gewesen. Und das ist das Kärtchenlegen, dass man die Kärtchen verdeckt zieht und überrascht sein kann, was man da so bekommt. Manchmal auch mit Spielkarten. Und das war jetzt bei Bist du sicher, aber umgesetzt worden, interpretiert worden, Kartenlegen, Kärtchenlegen. Und das ist bei Ogalala auch der Fall gewesen. Und das finde ich fast noch schöner. Ein heutzutage absolutes Tabuthema. Es geht um Indianer, ich spreche das bewusst so aus, die man als Kärtchen gezogen hatte. Und die musste man dann in Kanubooten zusammenstückeln. Längere, kürzere. Jeder konnte bis zu 3 Kanus gestalten und setzte da unterschiedlichste Instrumente hinein. Und für mich war das Spannende dabei, dass es diese Insmen oder diese Indianer suchten auch nach Beute oder nahmen auch Leute in ihr Kanu auf, die am Wegesrand, am Flussrand standen und warteten. Das war ein Fellhändler, das war auch mal ein Soldat. Und da wird schon so ein bisschen deutlich, die Hauptpersonen und Attraktionen im Spiel waren die Rothäute. Und die Bleichgesichter, die waren so die Sidekicks, die kamen so hinzu. Und das gipfelte dann darin, dass also bei den Indianern, die man zog, waren in Kampfmonitur oder waren Häuptlinge oder Medizinmänner und brachten dementsprechend unterschiedliche Punkte, gab es auch immer einen Lassowerfer. Und dieser Lassowerfer, wenn man den gezogen hatte aus dem Pool und bei sich eingebaut hatte, durfte der aus fremden Kanus sich jemanden rüberholen. Und das war natürlich dann ein Bleichgesicht. Und das fand ich dann sehr, sehr spannend, dass hier die Vorzeichen so verkehrt wurden. Also nicht die Indianer, die kulturell eher im Abseits standen und die Weiß- und Bleichgesichter, die Herren der Schöpfung waren. Hier war es genau umgekehrt. Und das war eine typische Rudi Hoffmann-Aussage.
Mhm.
Und Galala. Ja. Bei Pelikan erschienen in zwei verschiedenen Ausgaben und dann später auch nochmal bei Amiibo. Die Amiibo hatten auch da nochmal eine große Schachtel und, glaube ich, als Kartenspiel noch eine kleine Schachtel. Also das Spiel lebte auch weiter.
Mhm. Auch ja, hört sich auch zeitlos an vom Thema her, ist ja auch leider heute noch sehr aktuell.
Ja, also das, man merkt, das ist alles gar nicht so richtig, das ist alles durchaus zeitlos gewesen. Das dritte Beispiel ist Minister, auch das ist wunderschön. Da geht es um das Gerangel im Parlament, spielen schwarze, rote, also nicht blaue, schwarze, rote, gelbe und grüne Figuren. Auch das war zu einer Zeit, als es die Grünen noch gar nicht gab, aber es waren, glaube ich, die traditionellen Spielerfarben und die wurden von den Spielern eine Beamtenkarriere hinaufgewürfelt und am Ende dieser Beamtenkarriere stand dann der Eintritt ins Kabinett oder ins Parlament und es gab so wunderschöne Dinge, dann gab es so irgendeiner Spielplanecke, da konnte man reinziehen, so wie bei Monopoly das Gefängnis und wenn man da landete, dann wurden Minister im Dunkeln gemacht. Es wurde also gemauschelt. Damals genauso aktuell, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich glaube tatsächlich, dass im Hintergrund manches läuft. Und Rudi Hoffmann hat den wunderschönen Spruch dazu diktiert, Ene, mene, mu und aus bist du. Und so wurden dann in dieser besonderen Spielplanecke Minister fürs Parlament ausgewürfelt. Also ganz viel versteckte Ironie und Kritik und sehr, sehr schön. Auch das Spiel ist später nochmal bei Cosmos, TM Cosmos, auch nochmal veröffentlicht worden, dann aber bearbeitet und ein bisschen flüssiger gemacht.
Mhm.
Also das war ein reines Würfelspiel aus den 70er Jahren, was über eine Stunde dauerte. Das war dann also auch schon nicht mehr zeitgemäß, wäre es heute auch nicht mehr. Aber diese kleinen versteckten Anspielungen, die sind wunderschön.
Ja, ja, wenn ich überlege jetzt gerade so, wo du das so berichtest, gibt es sowas heute eigentlich noch? Mir fällt jetzt ein, Tech the Rich ist jetzt ja ein Spiel, was ja bei Pegasus jetzt dieses Jahr rauskommen wird, inwiefern das tatsächlich spielmechanisch dann das auch rüberbringt. Die Kritik, die Gesellschaftskritik, weiß ich jetzt noch nicht, ne? Aber da fällt mir lange dann nichts mehr ein. Fällt mir noch CO2 ein, das ist dann halt ein Spiel, ein Expertenspiel gewesen, wo es dann eben um ja die auf uns zukommende Umweltkatastrophe geht.
Also ich glaube, es gibt wirklich nicht sehr viele, die dann später noch in diese Richtung kamen. Und beides, was du schon genannt hast, dieses Tech the Rich, was ja jetzt aktuell kommen wird, oder auch viele Ökospiele, die dann dieses thematisierten, was gesellschaftsrelevant war, die hatten nicht diese spielerische Leichtigkeit, dieses Augenzwinkern, wie es bei Rudi Hoffmann war. Er hat mehr indirekt was zur Sprache bringen wollen und nicht so, wie das ja durchaus bei den aktuellen Spielen ist, wo man schon die Message merkt, die ausgesprochen werden soll. Ja, es ist tatsächlich so, ich glaube, dass da was verloren gegangen ist mit diesem Autor und auch mit diesem Zugriff, den er hatte. Und es gibt noch weitere Beispiele. Ich muss noch ein, zwei erzählen. Bremst mich, wenn das zu viel wird. Also ich fand auch Schuss und Tor so toll. Schuss und Tor war ein Fußballspiel, ein Fußballkartenspiel. Eigentlich war es Mau Mau. Also der eine spielte eine Karte aus und der andere legte eine passende Karte dazu und so weiter. Es waren dann Fußballspieler, die schön in Szene gesetzt waren. Da kickte Fritz zu Hans und Hans dann zu Luigi. Also damals waren auch schon Italiener eingebunden in dieses Kartenspiel. Und irgendwann kam die Runde zum Ende und einer konnte nicht mehr legen. Und dann durfte der die Karte zuvor gespielt hat, also der denjenigen gezwungen hatte zu passen, der durfte dann von einem extra Kartenstapel eine Karte ziehen und einen Torschuss wagen zu funktionieren. Meistens fiel ein Tor, manchmal konnte man dann auch mit dem Torwart nochmal so halten und alles Mögliche. Aber wieder wunderschön, was Rudi Hoffmann gut spiegelt, war diese Sonderkarte, so ein Tag so wunderschön wie heute. hat dann tatsächlich einer zwei Tore auf einmal geschossen. Und du musst lachen, ich muss schmunzeln. Also der Deutschen liebstes Kind, die heilige Kuh des Fußballs, wurde einfach mal so gebrochen, mit einem Schuss fiel zwei Tore. Also man kriegt ja dann mit dieser Sonderkarte zwei Punkte für den Sieg oder für das Punktekonto. Und von solchem Witz sprühte Rudi Hoffmann, er hat einfach die Gesellschaft, wie sie war, nicht ernst genommen. Und in so Kleinigkeiten dann ja den Leuten auch einen Spiegel vors Gesicht gehalten.
Ja, finde ich schon bemerkenswert. So, dass,
ja, ist es wirklich, ja.
Vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, ist das dann auch beim Spielen so rübergekommen? Also, dass wenn man das gespielt hat, hat man das auch dann verstanden? Ist die Message angekommen? Oder war das auch, haben das vielleicht manche Leute dann auch einfach nur oberflächlich als das gesehen, was es ist, ein Spiel?
Ja, also das kann ich nicht sagen. Da gab es keine Untersuchung. Ich kann ja nur von mir selber erzählen. Und ich habe das vorhin ja auch schon mal angedeutet. Irgendwann habe ich das gemerkt, dass das drin steckt, und dann habe ich gezielt nach solchen Anspielungen, nach solchen gesellschaftskritischen Momenten gesucht. Also das Spiel war ja nicht vordergründig. Wir haben gerade über Tex the Witch gesprochen. Das steht, das glaube ich, ein bisschen mehr im Vordergrund, das Thema jetzt. Und bei denen floss das immer so ein. Und es war für mich eine diebische Freude, das immer wieder neu zu entdecken. Das war auch nicht in allen seinen Spielen so, aber es tauchte ganz häufig und immer mal wieder auf.
Er war jetzt ja auch in der Politik ein bisschen aktiv, und er hat ja auch zwei politische Spiele gemacht, also die dann offensichtlicher waren. Meyers gehen wählen ist da genannt und das große Hessenspiel. Hattest du damit Berührung?
Ja, mit den Spielen? Also nur, dass ich sie hatte und auch damals gespielt hatte, das waren Auftragsarbeiten, die er gemacht hat in Hessen zu Landtagswahlen, zu Kommunalwahlen, und das passte so in das ganze Konzept. Sie waren jetzt spielerisch sicherlich nicht hoch zu loben, aber das, was sie hatten, war, auch wenn er hinterher politisch ganz sicher dem grünen Bereich zuzuordnen war, war es nicht so, dass in dem Spiel die Grünen da irgendwie bevorzugt wurden. Das sicherlich nicht. Das war zu der Zeit, als Joschka Fischer in Hessen noch tätig war, da kam er ja her. Also das ist dann sicherlich mehr eine Auftragsarbeit gewesen, der sich dann also auch hingegeben hatte, ganz klar. Ich würde dann lieber tatsächlich noch mal eine Sache sagen. Ich habe hier noch mehrere Spiele aufgelistet, die kommen, aber jetzt sind wir alle. Aber eins will ich noch sagen, und zwar aus dem Grund, weil dieses Spiel tatsächlich heute noch in einem Verlagsprogramm ist. Damals bei Spears hieß das Spiel Jag und Schlag. Und es ging in einem Zwei-Personen-Spiel, dass einer Jäger und Holzfäller spielte, und die zogen in den Wald, und der Holzfäller musste die vielen, vielen Bäume wegrasieren und schaffte somit dann freie Sicht und freie Schussbahn für den Jäger. Und auf der anderen Seite gab es den Spieler, der Tiere, Fuchs und Bär und sowas spielte. Und die wollten dann die Holzfäller und die Jäger taschen. Und es ist wunderschön, wenn man sieht, wie der Jäger mit angehaltener Flinte durch den Forst da tapert und plötzlich hinter ihm ganz unerwartet ein dicker Bär auftaucht und ihn dann von hinten auf die Schulter klopft. Und damit war sein Schicksal besiegelt. Also es war auch hier wieder eine Anspielung auf die besondere Art, Weidmann zu sein, Jäger zu sein. Ich sage jetzt nicht Förster, Jäger zu sein, das ist ja eine bestimmte Menschenart, und die wurde hier auch ein bisschen aufs Korn genommen. Du Jäger, pass mal ganz schön auf, im düsteren Wald hocken auch Bären oder können Bären hocken, und die besiegeln dann dein Schicksal. Dieses Spiel war auch spielerisch von großer Raffinesse. Jag und Schlag. Und das gibt's heute noch bei Kosmos in dieser Zweierserie, die Kosmos ja aufgebaut hat. Und da heißt dieses Spiel Haladi.
Ja, Wahnsinn. Das ist echt krass, dass es dann das Spiel heute auch noch gibt.
Ja, ja. Was ist ja immer auch so ein bisschen die Zeitlosigkeit dann, wie das spiegelt. Und wenn es immer noch im Programm ist, dann wird es auch noch verkauft. Es werden keine Millionenstückzahlen sein und auch keine 100.000. Aber jetzt bestimmt schon über 30 Jahre im Programm. Und das ist auch eine Aussage.
Das stimmt. Ich glaube, ein Spiel sollten wir auf jeden Fall noch besprechen, nämlich Kaffee International. Das hat nämlich ein Spiel des Jahrestitel gewonnen.
Ja, also das Spiel des Jahres, wenn ich richtig erinnere, müsste es 89 gewesen sein. Das ist ein Zusammentreffen von Menschen in einem Café in Paris unterschiedlicher Nationalitäten. Und die wurden hier auch sehr karikiert. Der Amerikaner hat einen dicken Cowboyhut und eine Zigarre in der Hand und im Mund und die Füße auf dem Tisch. Und die spanische Senorita tanzte mit Kastagnetten und hatte einen etwas übergroßen Ausschnitt in ihrem Kleid. Und so waren die verschiedensten Menschen karikiert, was ja auch immer schon eine Aussage war. Und hier war es auch Plättchen-Legespiel. Man musste sie im Plättchen ziehen und dann an verschiedene Tischen dieses Cafés zu gruppieren, nach Nationalitäten geordnet. Und so kriegte man Punkte. Für mich ist aber bei diesem Spiel etwas anderes noch das Spannende. Und zwar spiegelt dieses Spiel sehr stark auch Rudi Hoffmanns Lebensweise und Lebensdenke wider. Also wenn er sich in Paris in ein Kaffeehaus setzte, dann hat er genossen, wie international das da war und wie die Leute zusammenkamen und dann in verschiedensten Sprachen dann diese Metropole belebten. Und das war tatsächlich auch Rudi Hoffmanns Art und die hat er hier in dem Spiel umgesetzt und das wurde dann 89 auch nochmal dann gekürt, ja.
Ja, ist bei Mattel damals erschienen.
Genau.
Und ich habe gerade geschaut, ist tatsächlich 2018 nochmal eine Neuauflage bei Amigo davon veröffentlicht worden.
Ja, ja, auch das ist richtig.
Mhm, Wahnsinn. Ja, ein Lebenswerk, was bemerkenswert ist, würde ich mal sagen.
Dem stimme ich zu.
Ja, dann gehen wir mal weiter und dann sprechen wir jetzt mal über den Alexander, oder du sagst gerade Alex Randolph.
Ja, genau, richtig.
Der Meister der sinnlosen Spiele. Der ist geboren worden 1922 und ist gestorben 2004, ist 82 Jahre alt geworden. Das Besondere bei ihm war, er hatte als Wohnort Italien, Venedig. Mhm. Und wurde, das hatte sich jetzt bei mir so eingeprägt, als ich es gelesen habe, eben so wirklich von der Mutter oder vom Vater aufgezogen, sondern eher von einer Gouvernanten und war dann später auch in einem Internat untergebracht, hatte also wenig elterliche Zuwendung.
Ja. Das Internat war in der Schweiz und deshalb sprach er auch ziemlich gut Deutsch.
Genau, und er hatte mehrere Sprachen tatsächlich auch gesprochen, ne? Stand jetzt hier in dem Beitrag und hat auch eine deutsche Grundschule in Venedig besucht.
Also er war Amerikaner und sprach von daher natürlich Englisch, lebte in Italien, sprach Italienisch, lebte eine Zeit lang in Japan und ich glaube, da hat er auch Sprachkenntnisse gehabt. Also er war ein Kosmopolit und das merkte man auch. Er galt so in den Jahren, als er sehr aktiv noch war, das heißt in den 80er und 90er Jahren, wenn er da auf Messen auftauchte, galt er so als Grand Seigneur. Er wurde hofiert, wurde umschwärmt von Leuten der Szene. Also er war schon ein wichtiger Autor, der auch immer wieder Output hatte. Man freute sich auf seine Spiele, ob mal wieder was Geniales dabei war. Aber er war natürlich auch genügend Profi, um Spielideen, die er hatte, auch manchmal mehrfach zu vermarkten, auch international. So dass er vom Spiele erfinden leben konnte. Und das war wirklich einer der ersten professionellen Autoren, die es in der Szene gab. Und seitdem ich ihn kannte und wir uns kennenlernten und auch mal im Austausch waren, war er immer Profi schon gewesen. Ich weiß nichts von einem Lernberuf. Irgendwann kursierten mal Informationen, dass er auch als Agent tätig gewesen sein soll. Aber das habe ich mit ihm nie thematisiert. Und solche Informationen muss man ja auch immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das will ich auch gar nicht groß vertiefen. Also ich kenne ihn als professionellen Spieleautor.
Er ist, glaube ich, in reichen Verhältnissen schon groß geworden, so wie ich das verstanden habe.
Ich glaube schon. Also da kenne ich ihn jetzt zu wenig, um das bestätigen zu können. Ich habe ihn auch nie zu Hause in Venedig besucht. Das war nicht möglich. Aber ich glaube schon, dass er auch den Rücken frei hatte, ja.
Ja, weil er, also in dem Buch jetzt, was ich jetzt nochmal anmerken will, Brettspielprofis ist das Buch, wo ich mich jetzt drauf beziehe. Da stehen eben über all diese Menschen, über die wir heute sprechen, längere Texte. Und da drin steht eben auch, dass er gesagt haben soll, die Einsamkeit in der Fremde ist das Los reicher Kinder. Und ja, und er hat wohl auch als Kind immer Brettspielpakete von seinen Eltern dann zugeschickt bekommen, eben in die Schweiz. Und dann hat er angefangen, tatsächlich da in der Fremde dann tatsächlich Spiele zu entwickeln, indem er eben angefangen hat, die Regeln von bestehenden Spielen anzupassen.
Ja, und was du sagst, ist ganz typisch auch aus meiner Sicht für ihn, über ihn. Also er analysierte schon das Leben, sein Leben, das, was sich so entwickelte, und ließ das in seine Spiele einfließen oder halt eben auch in so Aphorismen, wie du gerade gesagt hast. Das zeigt ja auch den hohen Reflexionsgrad eines solchen Menschen, der dann halt eben auch Zusammenhänge erkennt und zur Sprache bringt, ja.
Ja, zu diesem Kriegseinsatz steht tatsächlich, also er ist ausgebildet worden von der US Army und war auch im Einsatz in Deutschland tatsächlich und Italien und Österreich. In Österreich war er dann zum Ende des Krieges dann aktiv, hat wohl ja Nachrichten dechiffriert. Da steht zumindest jetzt in dem Text, in dem Buch hier drin.
Ja, da sind wir schon wieder beim Spielerischen, das Dechiffrieren.
Ja.
Um zu gucken, wie was herauszufiltern ist, ja.
Genau. Ja, und er hat aber dann nie wieder drüber sprechen wollen.
Steht ja
im Buch auch drin, ist ja auch verständlich. Es war ja eine schlimme Zeit für viele.
Also prägend für ihn war bestimmt sein Leben, aber im spielerischen Bereich war bestimmt für ihn prägend das Schachspiel. Vielleicht auch ein bisschen Poker, also diese beiden Klassiker, die er immer wieder hat in seinen Spielen einfließen lassen. Ein sehr, sehr schönes Beispiel ist Twixt. Sagt ihr das was?
Nee.
Nicht Twixt, also war eines der Aushängeschilder der 3M-Spieleserie, die es so in den 60er, 70er Jahren gab. Den gab es zwar für ganz kurze Zeit am deutschen Markt und die haben auch die Szene stark mitgeprägt, weil das erstmalig so war, dass Erwachsene angesprochen wurden. Ich werde gleich, wenn wir aus den Texten reden, da auch nochmal ein bisschen was zu sagen wollen müssen. Die 3M-Spiele waren damals recht teuer, kosteten, glaube ich, 40 D-Mark, waren in so einem Leinenschuber, hatten so ein Kassettenformat, wurden so wie Bücher ins Spielregal geschoben, waren häufig abstrakt und hatten aber ganz tolle andere Spielideen für die damalige Zeit und wie ich finde, teilweise auch für heute noch. Und da gehört Twixt hinzu. Also ich sagte vorhin, Alex Wendorf war ein großer Freund des Schachspiels und hier hat er den Rösselsprung auf eine, wie ich finde, geniale Art und Weise umgesetzt. Man spielt auf einer, ich sag mal, 20x20 Lochmatrix, vielleicht sind es auch 22, ich weiß es nicht genau, also relativ große Lochmatrix, steckt abwechselnd Stecker in diese Löcher dieser Matrix. Und wenn zwei eigene Farbstecker im Abstand eines Rösselsprungs zueinander stehen, dann konnte man die mit einer kleinen Brücke verbinden. Und Aufgabe war es jetzt, die Brücken so zu bauen, dass eine durchgehende Linie von oben nach unten oder von links nach rechts entsteht. Also einmal für Rot, den roten Spieler, einmal für den schwarzen Spieler. Und die große Freiheit war halt eben, dass man erkannte, dass sich einer dem Rand näherte und dann mit nötigen Abstand versuchte, seine Blockade zu bauen. Wenn man das in der Nähe machte, konnte man überholt werden. Also das hatte ganz, ganz viel Spieltiefe, dass man das erkennen musste und erkennen konnte. Und jetzt kommt die Genialität von Alex Randolph. Das Spiel war am Markt und man merkte dann, dass der Startspieler einen Vorteil hat. Sowas gibt es ja heute gelegentlich auch. Das ist ja mittlerweile ein bekanntes Phänomen, dass dann versucht wird, einen Ausgleich für den nachfolgenden Spieler zu schaffen. Fehlt aber beim ersten Twixt noch. Und deshalb hat sich Alex nochmal rangesetzt und überlegt, was kann man machen. Und er hat, gibt es heute leider nicht mehr so häufig, in seinen Spielen gab es das gelegentlich, er hat aber die Kuchenregel erfunden. Und Kuchenregel bedeutet, dass ein Spieler den ersten Stecker setzt. Also der Startspielervorteil war, wenn der seinen Stecker mitten ins Zentrum gesetzt hatte, dann war das eine ziemlich gute Position. Er hatte damit nicht gewonnen, aber er hatte Spielvorteile. Und das sollte ausgeglichen werden. Und dann kam die Kuchenregel. Also ein Spieler wählt irgendeine Farbe, schwarz oder rot waren in dem Spiel, und setzt diesen Stecker. Und dann darf der zweite Spieler aussuchen, mit welcher Farbe er spielt. Also wenn er diesen Stecker zu sehr ins Abseits gesteckt hat, dann musste er damit rechnen, dass er mit dieser schlechten Positionierung weiterspielen musste. Wenn der Startspieler ihn ins Zentrum gesetzt hatte, dann musste er damit rechnen, dass der Gegenspieler das genommen hat. Also das war ein sehr eleganter Ausgleich, um hier Vorteile eines Startspielers so ein bisschen aufzuheben.
Gut, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, diese Regel. Das ja, hört sich ja, tatsächlich sehr clever an.
Ja, ist tatsächlich auch in heutigen Spielen nicht mehr ganz so häufig, aber du wirst bestätigen können, dass die Fokussierung und die Sensibilität dafür, dass Folgespieler vielleicht in einem Vorteil sind in vielen Spielen, dass die einen Ausgleich welcher Art auch immer finden. Dann kriegt man eine Münze mehr oder so etwas, ne, oder eine Spielkarte mehr. Also das gibt es schon auch heute noch, dass man einen Ausgleich schafft. Aber diese Kuchenregeln, die auch als solche bekannt ist, du hast, glaube ich, beim letzten Mal auch was von Karamaleiste gesagt, dass man ganz bestimmte Mechanismen so benennt, die geht auf Alexander zurück. Ja, so gerade wie von bei mir beschrieben.
Wahnsinn. Ja, cool. Das ist ja immer schon ein großes Thema gewesen, auch damals. Ne? Wie kann man eben für Gerechtigkeit in Spielen sorgen?
Ja.
Ja.
Ich sage noch was anderes, ja. Ein bisschen verschoben, auch was für Alex Rondolf steht. Das Spiel hieß Pferdeäppel. Das war damals bei einem Hersteller, der hieß Bütehorn. Ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr bekannt. Aber es wurde auf dem Schachbrett gespielt und jeder hatte eine Schachfigur, eine Pferdefigur des Schachs. Und in die konnte man oben kleine Pferdeäpfel reinwerfen und die landeten dann unten auf dem Feld. Und wenn dieser Springer weiter sprang im Rösselsprung, dann hinterließ er einen Pferdeappel. Und es war so, dass die Aufgabe war, den Gegner so in die Enge zu treiben, dass er nicht mehr ziehen konnte. Denn die Spielfläche wurde ja zunehmend gefüllt mit Pferdeäppeln und das waren Tabufelder. Da durfte man nicht mehr drauf. Es wurde also immer enger. Man musste den Gegner in die Enge treiben. Und das wirklich Neue jetzt auch bei Alex Randolph, und das zeigt auch wieder seine Professionalität, war, dass er in Italien, in Venedig, mit einem kleinen Designer zusammenarbeitete, der ihm solche Figuren schnitzte. Er konnte sie dann den Herstellern vorstellen, wie er sich das vorstellte. Und das war natürlich sehr, sehr hilfreich in der damaligen Zeit, noch weit vor 3D-Druckern oder so, dass er also auch mit kleinen Holzschnitzern zusammenarbeitete, die Vorstellung seiner Spielideen umsetzten, sodass er auch durchaus ein bisschen für Spiel, Kunst und Design im Brettspiel stand.
Mhm. Ja, also er hat schon viele Dinge dann auch so mitgestaltet mit seiner Art, ne? Also, ja. Dass er halt so auf Details geachtet hat.
Ja, ja. Also er wusste auch, je detaillierter ich mein Spiel ausstaffiere, umso eher hat es auch Chancen, bei Verlagen angenommen zu werden. Das ist so. Aber es müssen noch ein, zwei andere Dinge genannt werden. Also Alex war jemand, der das Spiel runterbrechen wollte, dass man sofort losspielen konnte und dass man möglichst auch keine langen Regeln sich anlesen musste. Und ich kann mich doch gut erinnern, als er dann auch mir mal sagte oder in einer Diskussion, im Gesprächsrunde sagte, also was damals so aufkam, dass Spielregeln häufig auch so mit Einleitungen beginnen, die so ein bisschen die Spieler in das Thema reinholen wollen. Und dann müssen sie erst eine Seite Flavortexte lesen und fangen dann erst an, sich für das Spiel zu interessieren. Das wollte Alex alles überhaupt nicht. Er wusste, Spielregeln sind mühsam, sie müssen sofort beginnen, da muss nichts drumherum staffiert werden und sie müssen auch möglichst schlank sein. Und das hat er aus meiner Sicht bewiesen mit dem tollen Kartenspiel Hol's der Geier. Ich glaube, das ist heute auch noch am Markt. Ich glaube, wieder bei den Ravensburgern. Bin mir da nicht ganz so sicher. Hol's der Geier ist ja dieses Spielprinzip, wo man Karten verdeckt legt und dann guckt, wie hat man den anderen ausgestochen, also aufdeckt und dann wie hat man den anderen ausgestochen, wo ist man besser. Und das runtergebrochen auf 15 Karten, auch das ist ziemlich gelungen. genial sogar, weil dieser Mechanismus, wie denkt der andere, kann ich das ein bisschen antizipieren und kann ich da gegenwirken, das hat er hier in eine ganz schlanke Form gegossen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für die Einfachheit der Spielidee.
Ja, also wer das selber mal nachempfinden möchte, das Spiel gibt's bei Amigo noch nach wie vor.
Amigo,
ist
ja.
Überall im Handel verfügbar. Ja. Kostet so zwischen 8 bis 9 Euro.
Ja. Also auch das zeigt, dass es heute noch sofort losgespielt werden kann. Und dann wirklich bei Alex Rondorf abschließen mit Sagerlands Spiel des Jahres, haben wir gleich drüber gesprochen. Aber ich nenne hier ein anderes Spiel, weil mich das sehr fasziniert hat und weil das aus der ganzen Fülle der Alex Rondorf-Spiele und aus Spielen überhaupt herausfahrt. Dieses Spiel heißt Corona oder hieß Corona, hat so ein bisschen, wurde zur Corona-Zeit vor 5 Jahren nochmal wieder aufgegriffen und ein bisschen drüber geschmunzelt, dass es so ein Spiel gab, was später dann also auch nochmal als Harun erschienen ist. Und hier sind alle Spieler gleichzeitig im Geschehen. Es wird eine Aufgabe gestellt. Corona heißt, es auf einem Kreis stehen 6 Figuren, neutrale Figuren. Und dann werden 6, vielleicht waren es sogar auch 7, weiß ich gar nicht genau, 6 oder 7 Würfel geworfen für 6 oder 7 Figuren. Und man muss diese Würfel auf diese Figuren setzen oder in sie hinein. Und dann laufen diese Figuren die gewürfelte Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder weit. Und man kriegt Punkte, wenn diese Figuren auf Felder ziehen, wo schon ein oder mehrere andere Figuren stehen. Also diese Punkte zählt man dann. Und dann analysiert man, was kann man jetzt mit dieser Ausgangssituation und mit den gewürfelten Würfelwerten für ein höchstes Ergebnis erzielen. Das ist sehr, sehr anstrengend, aber auch faszinierend. Und es ist tolerabel, weil es wirklich nur 2, 3 Minuten dauert. Und dann gibt einer ein erstes Gebot und du kannst das noch übertrumpfen innerhalb einer kurzen Zeit. Und dann muss der aber beweisen, dass er mit der Auslage der 7 Figuren und der 7 Würfel das auch genau hinkriegt. Und das gelingt nicht immer. Und diese Harun-Version, die dann später rauskam, die hatte diese schöne Umsetzung. Es waren alles kleine Sultane-Figuren, die kriegten einen Turban aufgesetzt, einen Farbturban. Und dann hatte das also auch noch so eine optische Feinheit, optische Schönheit, was auch wieder dieses Designmoment von Alex Rondorf spiegelt. Corona oder Harun? Wer das noch irgendwo kriegen kann und sich spielerisch ein paar Stressminuten hingeben möchte, wärmstens empfohlen.
Ja, es ist tatsächlich gebraucht, bei eBay zu ersteigern oder zu kaufen. Kostet dann zwischen 40 und 50 Euro.
Wovon redest du? Von Harun oder Corona?
Nee, von Corona.
Ja.
Bei Ravensburger erschienen.
Ja, das war damals so. Das war damals so, ich habe vorhin von der 3M Bookshelf-Serie gesprochen, diese Leinenschuber, die man ins Buchregal stellte. Und die Ravensburger hatten eine Antwort darauf. Sie haben eine Casino-Serie rausgebracht. Die war ähnlich gestaltet, auch in Leinen bezogen, auch als Schuber, auch für die fürs Buchregal. Ja, so hat man in allen Zeiten immer schon geguckt, was macht die Konkurrenz, wie kann man da mithalten. Me too. Ich möchte das auch haben.
Ja, cool. Ja, ich kenne von seinem Lebenswerk halt Tempo kleine Schnecke, das habe ich selbst mit meinen Kindern noch gespielt und im Sagerland weiß ich, dass meine Frau das sehr gemocht hat und das ist auch ein sehr erfolgreiches Spiel gewesen, hat sich über 3 Millionen Mal verkauft und hat halt 82 ein Spiel des Jahres Titel gewonnen.
Ja, also er hat Sagerland zusammen mit Michael Matschers, der diese 3M-Serie in Deutschland betreut hatte. Also so schließen sich auch Kreise. Mit Michael Matschers entwickelt und an dem Markt gehabt. Und es ist so, Sagerland ist ein Memory-Spiel, so darf man sagen, allerdings mit beweglichen Figuren. Das gibt es heute ja auch häufiger, dass man Memory auch versucht, dahingehend weiterzuentwickeln, dass Plättchen verschoben werden. Und hier waren es diese Bäumchen. Es waren auch nicht allzu viele, aber die wechselten ständig. Und das war dann aber ein Laufspiel, diese Bäumchen dann aufzusuchen im Wald, im Saga-Wald, Sagerland-Wald. Und dann zu sagen, was man unter den Bäumchen fand. Es waren Märchensymbole vom Froschkönig, die Krone oder sowas in diese Richtung. und dann hat man da Erfolg oder nicht Erfolg. Aber dieses Memory mit wechselnden Zielen, dass die nicht immer gleich blieben, das war die Grundidee von Sagerland. Und wenn wir Sagerland, das ist ja also auch schon, ich weiß jetzt nicht, wann ist das Spiel des Jahres geworden? 82, also ist ja auch schon über 40 Jahre her, 45 Jahre her. Das ist sehr, sehr spannend, sich da mal anzugucken, wie die Ravensburger dieses Spiel haben weiterleben lassen, immer wieder verändert haben. Während das in den Anfangsjahren, das war noch so eine braun-grüne Schachtel mit dem Wald, durchaus Familien, ich will nicht sagen Erwachsene ansprach, wurde es immer bunter, Disney-mäßig zum Kinderspiel. Also das symbolisiert, wie Spielideen noch leben können, aber die Zielgruppe sich verändert oder wahrgenommen wird. Also es wurde immer mehr zum Kinderspiel von einem eher doch Familienspiel betonten Äußeren. Also das macht Spaß, wenn man das mal gucken kann, welche Form es von Sagerland gibt. Da kann man das sehr schön dran feststellen und beobachten.
Ja, ich will noch einen Satz von ihm zitieren, der in dem Buch Die Brettspielprofis enthalten ist. Er sagte mal: Eines, das mich überhaupt beim Spielen so entzückt, ist, dass sie so wunderbar nutzlos sind. Sie haben überhaupt keinen Zweck außer sich selbst. Und das fand ich ein richtig schönes Zitat.
Ja, das zeigt wieder so das Philosophische von Alex Wernhoff, der im Hintergrund genau in diese Richtung dachte und denkt. Ne? Die Nutzlosigkeit von Spielen, die wird ja immer mal wieder diskutiert, was ja nur bedingt stimmt. Also es stimmt schon, aber mich fasziniert bei Spielen immer so, dass man sanktionsfrei was ausprobieren kann, was man im realen Leben nie tun würde. Das heißt also bei Wirtschaftsspielen, angefangen bei Monopoly in den Anfängen zu spekulieren und mit Geld zu hantieren, was man in Wirklichkeit nicht kann, bis zu etlichen kriegerischen Simulationen, die versteckt oder offen in den Spielen angelegt sind, wo man auch die Gegner von der Platte putzt, wird man im wirklichen Leben ja wahrscheinlich auch nie tun. Und das ist dann vielleicht das Nutzlose. Und ich bezeichne sowas lieber als sanktionslos. Man kann da was ausprobieren, was man im wirklichen Leben nicht kann.
Ja, ich finde ja, Spielen hat auf jeden Fall natürlich einen Zweck, indem man einfach schon, wenn man nur eine gute Zeit hat, das ist ja schon so viel wert. Ich glaube, das war auch ironisch gemeint von ihm. Ne, aber schön. Ja, fand ich einen interessanten Satz auf jeden Fall. Ja, aber richtig eine interessante Persönlichkeit ist jetzt auch die dritte Person, über die wir heute noch sprechen wollen, Sid Sexton. Als ich den Text über ihn durchgelesen habe, war ich tatsächlich sehr begeistert. Ich würde mal sagen, das ist so ein, heutzutage würde man sagen, das ist ein ganz früher Nerd gewesen. Im positiven Sinne.
Ja, also Sid Sexton, wenn ich an diese drei Autoren zurückdenke, war Sid Sexton der Autor, der mich am meisten angesprochen hat. Und bei dem ich auf neue Spiele immer am meisten hingefiebert hatte. Was gibt's da noch Neues? Was kommt Jahr für Jahr an Sexton-Spiele auf den Markt, um die dann auszuprobieren? Ich glaube, Sid Sexton war Ingenieur und war jemand, der gut Zusammenhänge durchdenken konnte. Und deshalb seine Spiele auch immer mit einem Anspruch verknüpft waren. Es gab auch da viele innovatorische Ideen für die damalige Zeit, die bis heute dann also auch kopiert werden, die mich ansprachen und begeisterten. Aber es waren auch immer Spiele, die so berechnet, ausbalanciert waren, dass sie nicht in Beliebigkeit endeten. Also das war immer das sehr Fuchsige bei Sid Sexton. Also das war durchgerechnet, durchkalkuliert, trotzdem spannend.
Mhm. Ja, nochmal ganz kurz zu seiner Person. Du hast recht, er hat studiert. Er kam aber aus ganz armen Verhältnissen tatsächlich. Seine Familie ist wohl durchs Land gezogen auf der Arbeitssuche. Er hat halt nicht so viel gehabt als Kind, hat deswegen dann selber ein Studium angestrebt, um eine möglichst gute Ausbildung zu genießen und ist dann 1943 tatsächlich auch mit dem Doctor of Engineering Magna Cum Laude ausgezeichnet worden, also hat richtig was geschafft beim Studium. Er ist 1920 geboren, war also auch sehr zielstrebig, wenn man liest. Er hat mit 43 schon sein Studium abgeschlossen, Bauingenieur war er und hat dann in New York gelebt, die meiste Zeit. Und das Spannende war eben auch, er war eben ab 1960 dann Vollzeit-Spieleerfinder. Und zuvor hat er halt die ganze Zeit noch gearbeitet. Das fand ich interessant zu lesen, bis er das Haus abgezahlt hatte. Und ab dem Moment hat er gesagt, so, jetzt brauche ich nicht mehr so viel Geld, jetzt werde ich Spieleautor.
Ja, also ich muss mich, was ich zu Alex Randolph gesagt habe, jetzt hier korrigieren, weil das fällt mir jetzt auch wieder ein. Ich habe bei Alex gesagt, dass es der einzige professionelle Spieleautor war. Also das muss ich natürlich auf Sid Sexton ausdehnen, das stimmt. Und es fällt mir jetzt auch wieder ein, dass er sehr, sehr früh das Spieleerfinden als Hauptberuf praktiziert hatte, ja.
Ja, ja, aber ich glaube auch bei Alex Randolph, der war auch der Erste, der gesagt hat, der sich selber als Spieleerfinder oder so definiert
ja.
hat.
Ja. Ne?
Also die alle drei haben das im Prinzip, dass sie das dann irgendwann erstens beruflich tatsächlich gemacht haben, aber sich dann auch eben als Beruf gesehen haben und anscheinend ja auch stolz darauf waren. Und das in einer Zeit, wo eben Spiele, denke ich, noch in der Wahrnehmung wieder eine andere Stellung hatten.
Ja,
also ich bin
natürlich.
Selber ja jetzt nicht so alt, aber selbst ich kenne das noch, als ich mich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, 20 Jahren angefangen habe, wieder für Brettspiele zu interessieren und erzählt habe, ich spiele Brettspiele als Erwachsener, da wurde ich immer angeguckt, das sind doch von vielen Leuten, die halt das Vorurteil hatten, Brettspiele sind für Kinder. Und
da kannst du dir vorstellen, was 20 Jahre vorher, als ich in dem Alter war, wie das dann auch
nicht bei euch wurde,
ja.
Ja, genau. Und deswegen ist das umso bemerkenswerter, dass eben so auch noch hochgebildete Menschen, zumindest jetzt zwei Personen, die jeweils einen Universitätsabschluss hatten, dann hauptberuflich Spieleentwickler werden und das auch mit Stolz tragen und sagen, hier, ich mache das als Beruf. Das ist natürlich dann nochmal vor dem Hintergrund, dass die Situation früher eine andere war, bemerkenswerter nochmal.
Ja, und vielleicht spiegeln auch Spiele von Sid Sexton so seine Art zu leben, zu denken oder auch zu wirken, das durchaus wieder. Er hat 1981 mit Focus das dritte Spiel des Jahres gehabt. Es war ein rein abstraktes Spiel, wo man Türme bauen musste, also Figuren catchen musste, auf, glaube auch einer quadratischen Auslage. Und das war damals schon was Besonderes. Ich finde aber ein zweites Spiel genauso besonders und das wirkt bis heute in die Spielentwicklung hinein. Und dieses Spiel heißt und hieß damals Can't Stop. Ich glaube, es ist noch in dem kleinen Franjos Verlag im Angebot, also bis heute. Ganz anders als früher, jetzt heute so, glaube ich, auch mit Holzfiguren. Damals war es alles Kunststoff und das Can't Stop sah aus wie so eine Stopptafel im Straßenverkehr, rot mit einem weißen Rand und viele Felder, die man hochwürfeln musste. Und die Grundidee hierbei war, dass man würfelte mit vier Würfeln und die dann zu zwei Pärchen zusammenfügen musste. Und mit diesen beiden Pärchen, die man gebildet hatte, zog man dann eine Figur weiter nach oben. Und man versuchte, den oberen Rand zu erreichen. Der war natürlich um Vielfaches länger zu erreichen, wenn man die Siebenerstraße bediente, als die Zweier- und Zwölferstraße. Denn die Zahlen fielen ja um Vielfaches weniger. Und so war es immer wieder ein Wettlauf mit den anderen, ob die einen überholen konnten oder nicht. Und da kommt jetzt die Idee her, man wurde angetrieben, es doch nochmal zu versuchen, um ihn zu überholen. Immer mit der Gefahr hin, wenn ich jetzt die Würfel, die ich werfe, mit denen jetzt keine Pärchen bilden kann, die meine Figuren nach oben treiben. Man hatte immer nur drei Sitzfiguren. Dann habe ich alles verloren, was ich bis dahin erreicht hatte. Also dieses Feeling, dieses Push-Your-Luck-Feeling, was man heute in vielen Spielen hat und jetzt ganz aktuell bei dem Flip 7, was ja in aller Munde ist und auf allen Tischen liegt, ist das ja auch so, dass man weitermachen möchte und dann vielleicht doch rechtzeitig aufhört. Das war eigentlich erstmalig in diesem Can't Stop von Sid Sexton angelegt. Großes Spiel, damals bei Parker, dann in ähnlicher Form später nochmal für wenige Jahre bei Ravensburger. Und jetzt hat das, glaube ich, Franjos noch im Verlag. Hast du nachgeguckt?
Ja, ist tatsächlich im Vertrieb dort. Also das kann man im Handel kaufen, kostet zwischen 22 und 28 Euro, wer das nachholen will. Klasse, das ist ja auch spannend, jetzt mal so nachzuzeichnen, wer hat es eigentlich zuerst erfunden? Das ist ja nicht immer bei allen Bereichen so eindeutig möglich, aber...
Ja, also ich will ergänzend sagen, so hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Aber das war zumindest das erste große Spiel, was diesen Mechanismus beinhaltete und sehr populär auch war. Also ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, das ist jetzt genuin von Sid Sexton gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Aber es war sehr in den Anfängen sehr, sehr prominent bei ihm jetzt in Can't Stop umgesetzt.
Das ist ja auch mal wichtig, mal so nachzuzeichnen, wo kommen eigentlich, also selbst wenn er es nicht erfunden hat und woanders her hat, ist ja auch nicht wichtig, aber woher kommen so Strömungen von Spielen und welche haben sich bis heute durchgezogen?
Ja, von so Grundmechanismen.
Iterationen gab es, ja. Das genau. Von weil so das ist ja immer das Faszinierende, dass man eben eine Grundprämisse hat und auf die aufgebaut kommen Autoren immer wieder auf neue Ideen, die anders einzubauen, anders in ein Spiel umzusetzen, mit unterschiedlichen Materialien ja teilweise. Das ist ja wirklich extremst spannend.
Warte kurz. Ich gehe nochmal ganz zurück zu Alex Randolph. Der hat mir mal gesagt, richtig neue Spielideen, die werden so alle 20 Jahre erfunden. Alles andere ist eine Weiterentwicklung von dem, was man hat. Und er hat das an zwei Sachen festgemacht und da bin ich sehr mit einverstanden. Also schon so in den 70er Jahren, da gab es ja mit Dungeons and Dragons, da gab es ja diese Rollenspiele. Das war eine ganz neue Art von Spielen, die ja mehr in den Köpfen als auf dem Brett stattfand. Und die hatte ihn fasziniert und die hat er auch gesehen als wichtiges Spielelement. Und dann später nochmal Magic the Gathering, dass man halt eben mit einem eigenen Kartendeck in eine Spielsituation hineingeht. Das gab es so vorher auch noch nicht. Und das fand er als grundlegend neue Ideen. Und ich wüsste nicht, dass danach vielleicht Dominion noch, ich weiß es nicht, aber so richtig, es gibt viele Mechanismen, Worker Placement oder das Draften und so, aber dass man so grundsätzlich neue Spielideen, dass die entwickelt wurden, die wurde von Alex Randolph beobachtet, vielleicht alle 20 Jahre eins. Mhm, ja, aber jetzt zurück zu Sid Sexton.
Genau, zurück zu ihm. Was ich faszinierend fand, war, dass er ein Spiel mit 8 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, mit 8 Jahren hat er ein Spiel erfunden mit Papier und Bleistift und das ist tatsächlich dann später bei einem Verlag erschienen, als er erwachsen war, unter dem Titel Acquire. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kanntest, jemals
gespielt hat. Ist eines seiner bekanntesten Spiele und es ist tatsächlich auch so, das hat auch mehrere Auflagen erlebt. Es ist ein Wirtschaftsspiel, es geht um Hotelketten, an denen man Anteile erwirbt und der Clou hierbei ist, dass man diese Hotelketten zusammenwachsen lässt, sodass sie dann fusioniert werden und dass dann der Größere den Kleineren schluckt, so wie es auch eine Art Haifischbecken und dann wurde das durch Aktien ausgetauscht, derjenige, der das übernommen hat, war dann der Profiteur, aber auch der, der eine Aktienmehrheit an dem kleinen Unternehmen hatte. Und das war auch eines der Aushängeschilder dieser 3M-Spielreihe, von der ich vorhin erzählt habe. Und nachdem die vom Markt verschwunden waren und dann in Deutschland Anfang, Mitte der 80er Jahre Spieleboom wuchs, sind sehr viele dieser 3M-Spiele von Schmidt-Spiele nochmal neu aufgelegt worden in einer damals dann üblichen Art und Weise in bunten Schachteln und nicht mehr in diesen Leinenschubern. Und da ist dann Acquire auch nochmal recht groß rausgekommen, also auch mit Spielsteinen, die richtig zeichnen, dass da die Hotels in die Höhe wuchsen. Und ja, Acquire ist eigentlich auch fast ein zeitloses Spiel. Ich habe es nicht abgegeben von meiner Sammlung vor 2 Jahren. Das ist noch eine der 300 Spiele, die ich im Keller habe, müsste ich mal wieder spielen. Also diesen Wert, diesen Stellenwert hat Acquire tatsächlich.
Klasse, ja. Was mich jetzt da fasziniert hat, wo ich mich jetzt damit beschäftigt habe, ich hatte tatsächlich immer das Vorurteil, früher waren die Spiele so Laufspiele, einfach nur aus der eigenen Wahrnehmung, weil man als wahrscheinlich Kindergartenkind und junger Kerl sowas nur gespielt hat, weil tatsächlich gab es ja schon richtig viele Spiele auch abseits dieses Vorurteils, das ich jetzt vielleicht habe, muss ja nicht jeder haben, aber ich finde das so faszinierend, dass es auch schon so viele andere Spielprinzipien früher gab, die ich ja halt alleine aus dem Alter nicht wahrnehmen konnte, natürlich.
Ja, also es ist so, dass diese Dreienspiele da die Tür geöffnet hatten. Das war eine Serie für Erwachsene, die halt eben weit ab von Laufspielen waren. Wobei ich das mit den Laufspielen gar nicht so despektierlich sehen würde, wie das gerade bei dir so rüberkam.
Nee, das war auch nicht despektierlich gemeint. Ich sage jetzt nur, ja. Das war halt mein Gefühl. Früher gab es halt hauptsächlich Laufspiele und dann gab es die große Explosion, wo so viele Mechaniken rauskamen. Aber jetzt, wenn ich mich mit der Materie beschäftige, finde ich heraus, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja schon alles viel, viel früher quasi.
Ja. Also ich wollte auch sagen, diese Start-Ziel-Spiele, die sind aus meiner Sicht sogar ein wenig unterentwickelt. Also dann, von daher stimmt das vielleicht sogar tatsächlich, was du sagst, dass Laufspiele eine gewisse Einfachheit haben. Ich würde da Autoren mal darum bitten, in diese Richtung zu denken, ob man da noch was rauskitzeln könnte. Der Wolfgang Kramer, der heute nicht unser Thema ist, hat das mal mit Viva Pamplona toll hingekriegt. Da hat man in einem Laufspiel gewonnen, nicht wenn man als Erster oder Letzter im Ziel war, sondern wenn man in der Nähe einer bestimmten Figur ins Ziel kam. Das war hier der Stier, der durch die Straßen getrieben wurde. Und wenn man vor dem Stier, der ins Ziel lief, dann das Ziel erreicht, da hatte man gewonnen. Also da steckt auch viel noch drin, was noch gar nicht entdeckt wurde. Ja, aber du hast natürlich recht und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so sehr früh zum Brettspiel gekommen bin und dabei geblieben bin, dass es sehr, sehr viele faszinierende, ansprechende Herausforderungen gab. Also nicht reine Würfelspiele oder reine Laufspiele. Also da gab es zunehmend mehr Entwicklung und da steht ganz bestimmt auch Sid Sexton, der mit seinem Oeuvre da viel zu beigetragen hat, dass ich so eine Faszination zum Brettspiel gewonnen habe und beibehalten habe. Wenn wir über Sid Sexton reden, dann müssen wir über zwei Sachen noch reden, über Kartenspiele von ihm und auch über Bücher. Sid Sexton hat ja nicht nur selber Spiele entwickelt, er hat auch als Spielesammler sehr viel für die historische Idee, was gab es an Spielen oder wie kann man den Markt beschreiben, geleistet. Und da gibt es ein Standardwerk, ein Buchstandardwerk, das heißt Spiele anders als andere. Und das zweite heißt Kartenspiele der Welt. In diesen Büchern hat er zwei Dinge getan. Er hat geguckt, welche traditionellen Spiele gibt es, zum Beispiel bei Kartenspielen. Da wurde dann auch in USA, da hieß das Buch Gamut of Games, Spiele anders als andere, dann in der Übersetzung bei uns, zum Beispiel Skat wurde da beschrieben. Was man so, gerade wegen des Reizens, in dem angloamerikanischen Sprachraum nicht kannte. Also er hat in dem Buch also auch traditionelle Spiele beschrieben und das ist das, was ich ergänzen möchte, auch immer moderne Spielideen, andere Spielideen, die man mit dem Material, was man zu Hause hat, das heißt ein Kartenspielblatt, Chips, Würfel, ohne dass man Spiele kaufen musste, wurden da Spiele, Spielregeln beschrieben, die man ohne großen Aufwand zu Hause basteln konnte oder aus dem vorhandenen Material nehmen konnte und dann spielen konnte. Und das waren in diesen beiden Büchern, war das also das Faszinierende. Es gab im Anschluss an Spiele anders als andere noch ein paar weitere Versuche, aber längst nicht so erfolgreich und längst auch nicht so wichtig wie dieses Standard- und Grundlagenwerk. Und das von mir sehr empfohlen, wenn man nicht nur aus spielhistorischer Sicht etwas sich anlesen möchte, sondern auch Spiele vorgestellt bekommt, die auch heute noch spielenswert sind. Und da wurden dann also auch manchmal Ideen schon angedeutet, die er da dann in seinen Kartenspielen dann umgesetzt hat. Ich muss aber bei den Büchern noch zwei andere Sachen sagen. Er hat eine kleine Reihe rausgebracht, die hieß Denkspiele. Und das waren 4, 5 Titel, Denkspiele mit Farbstiften, Denkspiele mit Wörtern, Denkspiele für eine Person, Denkspiele mit dem Calculator, wo er immer so 6, 7, 8 Spielideen hatte und dann ein paar gezeichnete Pläne. Die waren auch häufig 10, 12 Mal dann in diesem Buch abgebildet, sodass man direkt in dem Buch hineinspielen konnte, die Wörter reinschreiben konnte, mit Farbstiften agieren konnte. Da habe ich mich viel mit beschäftigt. Die sind teilweise, vor allen Dingen das für eine Person, ich kann mich erinnern, dass mein Hauptberuf ist ja der des Lehrers gewesen, dass ich abends nach den Korrekturen dann gerne zu diesen Denkspielen für eine Person gegriffen habe und noch mal eine Stunde gezeichnet, gemalt habe und meistens nicht gewonnen habe und mich dadurch angeregt fühlte, es nochmal zu versuchen. Spannend. Ja. In einem dieser Bücher, ich weiß nicht mehr in welchem, hat er eine faszinierende Idee beschrieben, die ich bis heute umsetze. Du wirst so Situationen kennen, wir wollen ein Spiel spielen, das alles ist aufgepackt, los geht's. Und man kann sich nicht einigen, wer anfängt. Und es ist kein Würfel dabei. Das ist ja das Einfachste, dass man würfelt und guckt, wer die höchste Zahl hat, fängt an. Und für diese Situation hat Sid Sexton gesagt, es gibt eine schöne, einfache Idee und die praktiziere ich bis heute. Und die geht so. Einer der Spieler, meistens bin ich das, der auch dann diese Regel des Vorspiels kennt, ergreift die Initiative und sagt, wir alle strecken auf mein Kommando eine Anzahl von 1 bis 5 Fingern in die Mitte. Und dann zähle ich auf 3 und bei 3 haben wir alle eine Anzahl von 1 bis 5 Fingern in der Mitte. Die zähle ich dann ab, das geht ganz schnell. Dann kommst du auf 12 oder 8 oder 9 oder wie auch immer. Und dann fange ich an zu zählen. Fange bei mir links an, zähle die Mitspieler ab und irgendwann komme ich bei 12 oder 8 oder 9 bei dem Spieler, der das Startspieler ist. Das ist in 30 Sekunden erledigt. Man muss es auch gar nicht mehr groß erklären. Und man braucht keinen Würfel und erst recht nicht solche Hinweise, wer das meiste Kleingeld im Portemonnaie hat, fängt an oder wer zuletzt auf einer Insel war, fängt an. Dann wird ja doch gestritten oder so. Das ist mittlerweile ein bisschen krampfhaft, dass da versucht wird. Dann schon lieber die ganz alte Methode, der älteste Spieler beginnt. Aber ich mache so, wie gerade beschrieben, und das habe ich von Sid Sexton. Das hat er in einem seiner Bücher beschrieben. Fasziniert.
Ja, faszinierend. Und wie kann man sich diese Spielebücher vorstellen? Also gab es da eine Geschichte oder
Knobelaufgaben? Das waren eigentlich reine Sachbücher, muss man so sagen. Wenn man ehrlich ist oder das sehr nüchtern betrachtet, waren diese Spiele anders als andere oder auch Kartenspiele der Welt, waren Spielregelsammlungen. Da wurden dann auf 2, 3 oder auch schon mal 4, 5 Seiten wurden diese Spiele in einer Regel erklärt. Es fing dann mit der Materialaufzählung an, die ja möglichst mit minimalem Aufwand herbeizubeschaffen war. Und dann wurde das erklärt, wie das Spiel ging. Und so hatte man ein Kompendium unterschiedlicher Spiele in Buchform. Diese Denkspielreihe, die war anders. Da waren von ihm, Sid Sexton, ich sag mal 6 bis 8 Spiele dann notiert. Und dann war Buchseiten groß, die Spielpläne. Da kamen es dann 10, 12 dieser Spielpläne hintereinander, sodass man direkt im Buch spielen konnte, da seine Aufzeichnung machen konnte, was man heute so ein bisschen als Paper and Pencil beziehungsweise bei diesen Roll-and-Write-Spielen hat. Ne? So ein bisschen in diese Richtung ging das.
Ah, spannend. Das passt ja auch zu seiner Art. Er hat ja eine unglaublich riesige Sammlung an Spielen gehabt.
Ja,
und ich habe halt gelesen, dass er gerade am Anfang, er hat mit seiner Familie in einer kleinen Wohnung gelebt, hatte nicht viel Platz und er hat die Boxen immer weggeschmissen und hat dann alles akribisch gesammelt. Im Prinzip die Regelhefte und das Spielmaterial hat er dann verteilt, sortiert und konnte dann immer die Regeln rausholen. Und dann, es ist ja ein ganz anderer Zugang zu Spielen, der uns heute wahrscheinlich sehr fremd ist. Wenn man heute so an das Hobby denkt, dann die meisten Leute schmeißen ja nicht mal für eine Erweiterung, die sie nicht brauchen. Also wenn die eine Erweiterungsbox kaufen, machen sie das Spielmaterial ins Grundspiel und heben die Box noch auf und schmeißen die nicht weg. Und das ist ja ein ganz anderer komplett anderer Ansatz gewesen. Als ich das gelesen habe, hat das schon ein bisschen geschmerzt.
Ja, aber ist natürlich auch schon der Zeit geschuldet. Ja. Wenn man sich überlegt, wie damals die Boxen aussahen, sie waren ja mehr als nüchtern, da stand vielleicht der Spielname drauf. Jeder hat vielleicht sogar noch eines der ganz alten Monopoly-Spiele zu Hause. Das war ja mehr als nüchtern im Vergleich zu den heutigen Monopoly-Spielen. Das war ja eigentlich nur eine Farbfläche mit dem Schriftzug. Und so ging es vielen Spielen. Also es ist, wäre auch mal interessant zu beobachten, wie sich die Spielgrafiken, die Schachtelgrafiken im Verlauf der Zeit gewandelt haben. Heute sind sie ja sehr aufwendig, auch sehr künstlerisch, schön anzugucken, hat ja auch verschiedene Gründe, lässt sich mit dem, was früher war, ja überhaupt nicht vergleichen. Und da kann ich fast schon verstehen, wenn ich ein nüchternes Spielschachtel da habe, die so ein bisschen aussieht wie ein Schuhkarton, dann brauche ich, wenn ich viel Platz benötige, diese Schachtel ja eigentlich nicht. Also das war schon konsequent und für mich auch nachvollziehbar.
Okay. Na, auf jeden Fall ist er dann so auf 20.000 bis 40.000 Spiele gekommen.
Ja, er hat eine ganz umfangreiche Sammlung gehabt, die ja leider zerschlagen wurde. Leider. Ja. Konnte man leider nicht, dass sie übernommen wurde, nach Europa zu transferieren, wäre sehr aufwendig gewesen. Hier haben wir ja Spielearchive, mittlerweile ja auch einige, die bereit sind, sowas zu nehmen. Ich weiß, dass es damals Bemühungen gab, dass amerikanische Hersteller, ich glaube Hasbro, das übernehmen sollte, aber der hat da keinen Sinn drin gesehen, weil er so historisch kein Geld mitmachen konnte. Und deshalb hat er da auch kein Geld investiert. Das ist so. Ich muss auf die Kartenspiele noch kommen. Ich hoffe, dass wir die Zeit nicht überschreiten.
Nein, alles gut.
Ja. Also da kann man auch, also auch das war wieder 3M-Spiele. Die 3M-Spiele, die gab es in diesen Buchschubern, heute schon zwei, dreimal erwähnt. Dann gab es sehr aufwendige Sportspiele. Die waren damals sehr hochpreisig. Die kosteten 59 D-Mark. Das war ein ganz hoher Preis. Die hatten aber so einen plastikfolierten Umschlag, der gleichzeitig die Spielfläche war. Also der wurde um die Schachtel rumherum gewickelt und dann, wenn man aufwickelte, konnte man ihn ausbreiten als Spielfläche. Da gab es also Brigatta und Speed Circuit, ein Autorennspiel, was also auch viel schon vorweggenommen hat, was es dann später gab. Aber es gab auch nochmal heruntergebrochen, auch hochpreisig, ich glaube so fast an die 20 D-Mark, kleine Kartenspielchen, auch in kleinen Schachteln, auch in so Klappboxen. Und da waren auch etliche von Sid Sexton dabei. Ich erinnere mich an drei. Das eine hieß Sluice. Und alle Spiele sind später auch noch beim anderen im Verlag gewesen. Und eigentlich ist Sluice das bessere Cluedo. Ist ein Deduktionsspiel gewesen, wo es um Diamanten ging, wo es um Edelsteine ging und aus dem dicken Kartenpack wurde eine Karte rausgelegt und man musste herausfiltern, war es jetzt Rubin, war es Saphir, waren es ein, zwei Rubine, waren es drei, vier Diamanten und das ging auch über Fragekarten und dieses Spiel war anders wie bei Cluedo, frei von jeglichen Glücksmomenten. Cluedo werden viele kennen und gespielt haben. Da muss man mit seiner Figur ja durch die Villa, durch den Villa-Grundriss laufen. Und da kann man mit Würfelpech dann zwei, drei Runden mal ausgebremst worden sein, weil man nicht in ein Zimmer kam, wo man dann seine Verdächtigung aussprechen konnte. Und dadurch hatte dieses Cluedo trotz raffinierten Deduktionsmechanismus immer auch diesen Nachteil, dass es eine gehörige Portion Zufall beinhaltete. Und dieser Zufall war bei Sluice minimiert bzw. ausgeschlossen. Und darum war das aus meiner Sicht, der das anspruchsvollere Spiel suchte, das bessere. Und dann natürlich kompakt, nur mit einem Kartendeck und keine große Spielfläche für Bretter oder sowas vorhanden. Super. Venture, das war auch eine Wirtschaftssimulation, wo man also auch Aktien erwarb und die dann sammelte. Und hier gibt es eine ganz kluge und für mich erstmalige Idee. Es gab in diesem dicken Pack von Aktien, die man dann bekam, auslegte, tauschte, gab es immer auch zwei Sonderkarten und die zu Zwischenwertungen anrichten. Also man wusste nie, wann sie kamen. Wenn man Pech hatte, kamen sie sehr früh. Die erste, sie waren immer eigentlich gut gemischt. Also heute wird man sagen, wir mischen sie in die unteren 10 Karten rein und die mittleren 10 Karten. Das war damals bei Sexton so noch nicht. Und wenn der dicke Kartenstapel durchgespielt war, spielte man den abgelegten Kartenstapel ein zweites Mal. Und dann endete das Spiel mit dem Auftauchen der ersten dieser Sonderkarten. Also dass man ein Spielende durch diesen Mechanismus bestimmte. Man hatte, während man das dicke Kartenpack einmal durchspielte, die Sicherheit, wir können was entwickeln, so schnell kommt es nicht. Aber sobald es ein zweites Mal durchgemischt wurde, drohte immer die Gefahr, dass das Spiel jetzt vorbei ist und ich mich zu Entscheidungen zwang, das eine nochmal zu riskieren oder abzusichern. Und diese Idee, dass man Karten in ein Kartenpack hineinmischt, die dann das Spielende bestimmen, findet man heutzutage ja immer wieder. Ist in Venture angelegt, ja.
Ja, also ein wirklich bedeutender Autor, das kann man auf jeden Fall festhalten. Was ich jetzt noch auf ihn bezogen interessant fand, war, dass ihm ja seine Sammlung auch so wichtig war. Er hatte ein Haus in der Bronx gekauft, noch als das eine gute Gegend war in New York. Und später, weiß wahrscheinlich jeder, ist das jetzt eine nicht mehr so gute Gegend gewesen. Das ist 5-mal bei ihm eingebrochen worden. Und er hat hinterher nicht mehr das Haus alleine gelassen. Er hat immer dafür gesorgt, wenn er Besorgung machen musste, dass jemand bei ihm zu Hause war, um aufzupassen, weil ihm eben diese Sammlung so wichtig
war. Ja, es ist ja klar. Es ist ja immer, wenn man Herzblut und Zeit in Sammlungen, welche Art auch immer, hineinsteckt, dann wachsen die einen an Zarts und die behütet man dann schon. Ja, das ist auch.
Das ist schon echt schade, dass diese Sammlung verloren gegangen ist, weil er auch wohl ganz viele Dinge immer akribisch notiert hat und ja.
Ja, auch dokumentiert hat, ja.
Und dass das verloren gegangen ist, ist halt wirklich sehr traurig, dachte ich so, als ich das jetzt so gelesen habe, weil es einfach nicht wertgeschätzt wurde wahrscheinlich.
Ja.
Das ist echt schade.
Vielleicht noch, ja genau, da geht mir noch was durch den Kopf. Monad ist ein drittes Kartenspiel aus dieser Reihe. Und das ist jetzt eine persönliche Geschichte. Das war lange Zeit mein Lieblingsspiel. Und ich glaube, es lag auch daran, weil dieses Monad auf dem gebrauchtwaren Markt damals in der Zeit, Anfang der 80er Jahre, ganz schwer zu bekommen war und es für mich das letzte Kartenspiel in dieser 3M-Spielesammlung der Kartenspiele war. Dann habe ich es irgendwann mal bekommen, ich glaube auch für recht viel Geld, aber das ist ja auch egal. Ich hatte es dann, habe es dann gespielt, habe es sehr gemocht, es war auch sehr originell und dann habe ich das Jahrzehnte danach nochmal gespielt und der Charme war weg. Hatte nicht mehr das Interesse und ich habe dann auch gemerkt, es dauerte zu lange und es war auch so, dass wenn sich einmal die Schere geöffnet hatte zwischen einem, der vorne lag und einem, der hinten lag, ließ sie sich auch kaum noch schließen. Und das ist dann so eine persönlich spannende Sache. Ein Spiel, was ich viele Monate, ich glaube sogar auch Jahre, gebraucht habe, um es zu finden. Zu kaufen gab es das damals ja gar nicht. Gebrauchtmarkt war ja ganz, ganz wenig. Es war ja vor eBay oder sowas. Und dann hatte ich es gehabt und dann habe ich es auch gern gespielt und es war auch raffiniert. Aber es hatte nach 20 Jahren nicht mehr die Aktualität der Zeit. Also da ist dann die Zeit dran vorbeigegangen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch bei vielen Spielen. Es gibt zeitlose Spiele, aber ein Großteil von den Spielen, die auch heute erscheinen, sind wahrscheinlich dann auch in ein paar Jahren nicht mehr. Also die sind dann obsolet, weil sie einfach sich überholt haben. Und das ist einfach, aber so diese zeitlosen Spiele, die sind natürlich dann immer etwas Besonderes. Und ich glaube, egal wie akribisch und einen guten Autor arbeiten kann, er wird es niemals schaffen, nur zeitlose Spiele zu erhalten.
Ja, also kann Staub und Acquire gelten für Sid Sexton als die zeitlosen Spiele, ganz klar.
Ja, also Acquire, das würde mich auch mal interessieren tatsächlich.
Ja, müssen wir vielleicht mal gemeinsam spielen.
Ja.
Eine Gelegenheit, wie auch immer.
Dann wir schaffen einfach mal die Gelegenheit.
Ja.
Ja, schön. Ja, ich glaube, jetzt haben wir heute, jetzt sind wir schon bei fast 1:20. Dann haben wir heute einen großen Bogen gemacht. Mir war es schon klar, dass wir, wenn wir so viele Eindrücke hier zusammenfassen wollen, so kompakt wie möglich, dass es dann mit der Zeit eng wird. Aber ich denke mal, für alle, die jetzt bis jetzt zugehört haben, da qualmt der Kopf. Auf jeden Fall ist es eine super interessante Sache, wer sich für Brettspiele interessiert, finde ich, sollte sich auch mit der Herkunft mal beschäftigen und der Geschichte der Brettspiele. Und das haben wir, glaube ich, heute wieder ganz gut, eine kleine Facette aufgearbeitet, hoffe ich doch.
Ja, danke für deine Impulse, Daniel.
Ja, ich danke dir, Peter, für deine Aussagen als Zeitzeuge und als Branchenbeobachter seit so vielen Jahrzehnten. Das ist das besonders wertvoll. Dann danke ich allen, die jetzt bis jetzt zugehört haben. Empfehlt uns doch bitte weiter, dass andere Menschen auch unseren Podcast und auch vor allem dieses Format hier dann sich mal anhören. Und wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, die Folge auch zu bewerten, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da und bitte lasst uns doch auch Feedback da. Was findet ihr denn überhaupt interessant? Habt ihr vielleicht Ideen, über welches Thema wir uns hier mal bei Zeitlos unterhalten sollten? Deine Idee, Peter, mit den Covern fand ich jetzt sehr interessant, weil damit habe ich mich auch noch nie beschäftigt, wie sahen die Brettspiele früher eigentlich aus. Immer wenn ich jetzt recherchiert habe, gab es Titelgrafiken für die Spiele, aber wahrscheinlich sind das dann neuere Versionen gewesen und nicht die ganz alten. Also da müsste man mal gucken, ob man überhaupt noch an Fotos von so alten Objekten kommt. Ne? Das wäre auch mal interessant. Ja, dann habt eine gute Zeit, bleibt verspielt und bis bald. Ciao.